be thin. They should be on diet. But I don't care, I just enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream. I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade. I like hot chicken wings and steak. I like thick cheesecake, but homemade. I like a long-lasting lunch break. They like the tight pants that I wear. I am remaining. I love to eat. It's in my genes. I can't control. Look at my curvaceous cousins. Models can't compete. I am a woman, no skinny doll. You know,
I don't care what people say about my weight. So if you want to take me out for a date, make sure there is enough good food on my plate. And maybe I let you get a taste of my cake.
Ha!
Ihr hört Tipkin auf Radio Blau, heute mit dem Thema die Lust am Essen.
Und diese scharfe Schokolade macht dein Fett down, Fett down, Fett down, Fett down, Fett down,
Fett down,
Fett down, Fett down, Fett down, Fett down, Fett down, Fett down, Fett down, Fett down.
Ja, Nina, da kann ich nur sagen, scheiß drauf.
Yeah, it happened one day, and it happened in front of a hairdresser shop. She was sitting there, alone. She was waiting. Me too. But then, we crossed the eyes, and that's what I told her. Hillbilly liebt Wurstekal, Hillbilly liebt Käseplatte, Hillbilly liebt Sahne Torte, und Hillbilly liebt
Ah.
to my brown eyes and the smile ran over her face. I took her by her hands and we walked away.
Ja, das waren Lirin Prochain mit I Hate Diets, die Hymne für diese Sendung. Wenn ich koche, gehören fast immer Zwiebeln ans Essen, es sei denn, es sind gerade keine da. Ist ansonsten fast schon zwanghaft, herzhaftes Essen ohne Zwiebeln, da fehlt doch was. Mit Knoblauch ist es ähnlich, kommt aber aufs Gericht drauf an. Zum Beispiel eine kräftige Blumenkohl-Sahnesoße mit Muskat macht da nie Knoblauch dran. Habe ich einmal ausprobiert, nie wieder. Aber zurück zum Essen mit Knoblauch. Da gibt's dann Leute, die sagen, oh, da ist Knoblauch dran, viel, dann esse ich das lieber nicht. Ich muss morgen mit dem Zug nach Berlin fahren und ich will nicht das ganze Abteil voll stinken. Oder wahlweise, da esse ich lieber nichts von, weil ich habe übermorgen ein Date. Übermorgen. Da frage ich mich dann manchmal doch, ob ich eigentlich total egoistisch und rücksichtslos bin, weil ich nie drauf kommen würde, aus gesellschaftlichen Gründen auf Knoblauch zu verzichten.
Ich bin zu hungrig für Hunger, Diät. Komm im Theater, fast niemals zu spät. Sag, was ich denk, das alles verrät. Ich glaub, ne Dame werd ich nicht. Ich schlaf auf Partys fast immer gleich ein. Kenn alle Biere und nie einen Wein. Hab gegen Playboys ne Antipathie. Ich glaub, ne Dame werd ich nicht. Ich frage nie, was morgen beginnt. Bin wie der Wind. Was kommt, das kommt. Will nicht vom Leben und leb irgendwie. Ich glaub, ne Dame werd ich nicht. Hummern und Austern, die sind mir ein Graus. Ich esse viel lieber Buletten so aus. Hasse Chinchilla und lieber Shishi. Ich glaub, ne Dame werd ich nie. Gibt's was zu lachen, dann bin ich dabei. Ist mir zum Heulen, na dann bin ich so frei. Mir fehlt zum Lügen die Diplomatie. Ich glaub, ne Dame werd ich nie. Ich frage nie, was morgen beginnt. Bin wie der Wind. Was kommt, das kommt. Werde kein Gretchen und werde kein Band. War keine Lady.
Hallo, ihr hört Tipkin, die Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott hier auf Radio Blau.
Elektro, Punk, Doom Metal, House, Ambient, Hardcore. Post-Rock, Garage Rock, Electric Clash, House, Rap.
So, heute mal ganz ungewöhnlich in unserer Rubrik Stilberatung folgen jetzt Sinnlosrezepte. Ich fange gleich mal an mit einem sehr leckeren Rezept und zwar tiefgekühlte Pizza. Könnte man mit Apfelscheiben und extra Käse zu einem total leckeren Armbrot machen.
Ah, lecker. Also doch nicht so sinnlos. Immerhin. Aber ich habe hier das die Spezialität, wenn man für 1 Euro eine leckere Suppe haben will. Man nehme eine vegetarische chinesische Nudelsuppe mit Hühnchengeschmack. Mit etwas mehr kochendem Wasser übergießen als auf der Packung angegeben. 3 Minuten schön ziehen lassen. Dann eine kleine Büchse Erbsen öffnen, das Wasser abgießen und die Erbsen in die Suppe geben. Als nächstes je nach Geschmack 1 bis 2 Esslöffel Tomatenmark. Etwas Sojasauce, fertig. Geht auch noch mit Käseresten zu verfeinern. Astrid, was hast du?
Ich habe auch ein super Suppenrezept. Habe ich nämlich neulich was ganz Tolles gefunden. Eine Suppe für 40 Personen ganz einfach zubereiten. Mein Vorschlag ist Marke Erbsensuppe. Da gibt es so wunderschöne Dosen, die sind ungefähr so groß wie so dieser Malzkaffee oder auch Kakaodosen. Kann man einfach anrühren, ganz einfach in Wasser. Die Verfeinerung wäre, man nehme etwas Milch dazu. Wer es doch noch etwas anspruchsvoller möchte, nimmt lieber so eine kleine Packung, so ein Tütchen, reicht in der Regel für 2 bis 3 Personen. Und um den Hunger etwas besser zu stillen, bietet sich bei der Spargelsuppe an, auch gleich ein Glas Spargel einzukaufen. Das kann problemlos, nachdem das Wasser abgegossen wurde, einfach in die Suppe getan werden. Vielleicht noch vorher in Stückchen schneiden, ein Brötchen dazu und fertig ist die leckere Spargelsuppe.
Oh, haben wir doch Rezepte für die nächste Fokü.
Ich habe noch eins, wenn absolut nichts mehr im Haus ist, außer ein kantenhartes Brot, nimmt man ihn vor tunkt ihn in Milch mit Ei und brät dieses in der Pfanne, auch unter Arme Ritter bekannt oder in anderen Ländern unter French Toast. Also lasst euch nicht verarschen bei dem. Es schmeckt ausgezeichnet. Ich hätte noch eine kleine Anfügung. Dann gibt's doch diese tiefgekühlten Baguettes mit Kräuter. Wenn man da zwischen diese vorgeschnittenen Scheiben sozusagen noch Käsescheiben reinlegt, das ist echt lecker.
Oh, ich krieg Hunger. Okay, jetzt noch der Nachtisch, darf natürlich nicht fehlen. Ihr nehmt euch die billigsten Kekse ohne Schnickschnack, also Butterkekse oder irgendwas anderes, vielleicht ein bisschen größer, geht besser. Schneidet eine Banane einfach in der Hälfte durch, packt die da drauf, Schokoschmiere obendrauf, in den Mund stopfen, fertig.
Schokoschmiere. Das waren unsere super Rezepte und weiter geht es mit Musik.
Sometimes life could be like in the movies. Waiting for someone that never comes. Loving from a distance. Wars and disasters. Drama queens and kings.
falls irgendwer von euch gern unsere tollen Rezepte haben möchte, ihr könnt uns natürlich eine Mail schreiben an tipken@gmx.net. Wir lassen euch diese qualitätvollen Rezepte gern zukommen. Ansonsten wollen wir gern weiter zum nächsten Thema gehen. Ihr habt eben ein Lied gehört von, ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig ausspreche, Manne Kinekot. Das ist eine Künstlerin aus Griechenland, aus Athen. Das Lied stammt von dem neuen Sampler For Women No Cry. Das ist die dritte Ausgabe dieses Samplers, kommt von Gudrun Gut und dem Hause Monika Enterprise. Das Konzept dieser Samplerreihe ist eigentlich sehr schön, es gefällt mir sehr gut. Die Idee ist, vier relativ unbekannte Künstlerinnen aus vier unterschiedlichen Ländern jeweils vorzustellen. Künstlerinnen, die nicht etwa unbekannt sind, weil ihre Musik nicht gut genug ist, sondern die eigentlich ganz spannende Sachen, zum Teil auch etwas abseits von dem jeweiligen Mainstream gerade machen. Auf diesem Sampler Nummer 3 gibt es neben Manne Kinekot noch eine Künstlerin aus Kolumbien, The Sound of Lucrezia, Julia Holter aus Los Angeles und Liz Christine aus Rio de Janeiro. Vielleicht noch einen kleinen Ausschnitt zu der Künstlerin, die wir gerade gehört haben. Sie hat eine klassische Musikausbildung und arbeitet auch als Musiklehrerin, aber genauso ist sie an vielen verschiedenen Bandprojekten beteiligt. Sie beschreibt ihre Stadt Athen als geräuschvoll und melancholisch und arbeitet auch gerne die Geräusche der Stadt in ihre Musik ein, transformiert sie quasi in Rhythmus und Melodie und sagt, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Melancholie der Stadt, dass auch ihre eigenen Lieder oft recht düster wirken. Weiter geht's mit einem Lied. Jetzt habe ich meinen Zettel vergessen, womit es weitergeht. Und zwar auch mit einer Künstlerin dieses Samplers, mit The Sounds of Lucrezia.
Go hide and hide and hide it home. Das war schön.
So, also ich wollte jetzt nochmal das Konzert vorstellen, was gestern in der Scala stattfand. Leider nicht gut besucht war. Gudrun Gut hat am Anfang selber die erste Stunde aufgelegt. Gudrun Gut, bekannt auch von Malaria und den einstürzenden Neubauten, hat eigentlich auch einen Namen. Deswegen habe ich es nicht verstanden.
Dass da so wenig Leute waren.
Ja, dass da so wenig Leute waren. Ihr habt ja jetzt einen ziemlich guten Eindruck bekommen von den letzten beiden Liedern, in welche Richtung die Musik lief oder aus welcher Richtung die kam. Es waren alles vier elektronische Acts, also es waren Live-Acts nach dem Auflegen von Gudrun Gut. Und zwar hat als erstes Rosario Blefari aus Argentinien, spanisch mit Akustikgitarre gesungen, sehr, sehr schöne Lieder. Als zweites Manu Kinekot aus Griechenland, die mit Querflöte, Apple und übelst fricklich da an ihrem Laptop stand. Also sie war technisch sehr versiert, was mich beeindruckt hat. Und danach hat Tuzia Beridis, vielleicht auch anders ausgesprochen, aus Georgien gespielt, die hat mir nicht ganz so gefallen. Sie war ziemlich ruhig, hat nur gesessen und gesungen dazu ab und zu mal. Das vierte war wieder, was wir gerade gehört haben, The Sound of Lucrecia aus Kolumbien. Die hat sehr schön mit elektrischer Gitarre vorher immer alles aufgenommen und dann live gespielt. Ja, also im Hintergrund liefen Visuals von Flora und Fauna Berlin. Und es war einfach schade, dass wenig Leute da waren. Es war zwar sehr ruhige Stimmung, da die Künstlerinnen langsame Musik gemacht haben, aber ich finde, man hat was verpasst, oder?
Ja, da würde ich meinen durchaus zustimmen. Ich selber mag es vielleicht auf Konzerten auch gerne etwas schneller, aber fand es trotzdem ganz spannend, die Musik zu hören. Konnte ja dann doch auch bequem an der Seite auf dem Podest sitzen und hoffe eigentlich, dass das Publikum etwas neugieriger wird, auch auf Bands, die vielleicht etwas unbekannter sind.
Wo kriegt man denn die CD eigentlich? Wisst ihr das?
Also gestern haben sie dort verkauft, den Sampler, aber... For Women No Cry heißen
also
die?
Als vier.
Als vier. Hm.
Genau, und der gut sortierte Plattenladen sollte das auch haben. Ansonsten kann die CD auch bestellt werden, wenn man ins Netz geht, unter Monika Enterprise oder Indigo guckt. Auch dort ist es zu finden.
Alles klar.
Was ich noch ganz spannend fand auch, oder eigentlich hat mich eher eine Freundin draufgebracht, auf die Frage, wieso das eigentlich kommt, dass zunehmend immer so Einzelkünstlerinnen auftreten. Also ob das tatsächlich auch so schwierig ist, sich mit anderen zu koordinieren, gemeinsam Konzepte zu entwickeln oder ob das gerade auch an dem Musikstil ein bisschen liegt, der mich auch ein Stück weit erinnert an so Singer-Songwriter-Atmosphäre, auch wenn natürlich irgendwie die Musik, die da drunter liegt, jetzt irgendwie eher nicht akustisch ist.
Es wird halt einfacher mit der ganzen Technik dann auch alleine mal was zu machen. Also gerade jetzt, wenn man einen Laptop hat und so, da musst du dann halt keine ganze Band haben, um irgendwelche bestimmten Instrumente einzuspielen, denke ich.
Das kann gut sein. Ganz solo waren sie dann auch nicht den ganzen Abend. Am Ende haben sich nochmal alle vier Musikerinnen auf der Bühne zusammengefunden und haben auch zusammen ein Stück gemacht.
Das war sehr experimentell.
Ja, das war ganz spannend. Ja, was mir vielleicht für den Ort noch so als Gedanke durch den Kopf gegangen ist, eigentlich finde ich das ganz spannend, dass es so einen neuen Konzertort gibt mit der Scala und würde mir wünschen, dass das Publikum den Ort auch noch etwas mehr als Tanzort annimmt. Es geht halt manchmal ganz schön früh los, so wie gestern, wo das Konzert dann auch tatsächlich um 12 vorbei war. Trotzdem war danach eigentlich schöne Musik zum Tanzen und auch
von Gudrun Gut persönlich.
Genau. Und wo es auch auffällig war, dass das Publikum vielleicht gar nicht erwartet zu tanzen war, vor 2 Wochen bei dem Gustav-Konzert in der Scala, da war das Ganze ausverkauft, aber nach dem Konzert sind auch alle schnell davongerannt, obwohl auch da die Musik von Mrs. Pepstein durchaus zum Tanzen eingeladen hat. Also vielleicht für Leute, die sich neue Orte zum Tanzen erschließen wollen und auch mal andere DJs hören als sonst, durchaus eine Empfehlung wert, die Scala. Wir machen jetzt weiter mit Musik, wir haben es ja vorhin schon gesagt, das war jetzt der dritte Sampler For Women No Cry auf dem zweiten Sampler war Monotektoni vertreten und von ihr hören wir jetzt ein Stück. Lindenau im D21 gibt es gerade die Ausstellung Porno 2.0. Wir haben Michael Arzt, den künstlerischen Leiter der Ausstellung, befragt. Was ist das Anliegen der Ausstellung Porno 2.0? Wie seid ihr auf die Idee gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen und was ist das Anliegen?
Die Idee, die hinter Porno 2.0 steht, ist eine größere, eine Reihe von mehreren Ausstellungen, die sich mit dem unserem Verhältnis zu digitalen Medien im Moment beschäftigt. Die Grundthese ist, dass wir kaum noch unterscheiden können, sozusagen die digitale Welt und die analoge Welt, und dass es da sehr viele Interferenzen gibt. Und um das irgendwie ein bisschen plastischer zu machen, wird das Thema anhand von Kunst und dann auch anhand verschiedener Themen aufgerollt. Gab es im September eine Ausstellung, die hieß Netze des Krieges. Die beschäftigte sich mit dem Internet als, ja, man könnte es als Kind der militärischen Forschung bezeichnen als die Veränderung der militärischen Strukturen bei aktuellen Kriegs- oder Friedenseinsätzen. Das kann man unterschiedlich benennen oder findet man unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Und ähnlich passiert das jetzt auch mit Porno 2.0, dass während vielleicht das Militär das Internet mit erfunden hat, hat, so ist eine These, die man häufig liest, die Pornografie das Internet zu dem gemacht, was es heute ist, hat es zumindest groß gemacht, weil das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Unmengen an pornografischen Inhalten im Internet zu finden sind. Das ist eigentlich ein großer, wichtiger Teil, zumindest in den 90er Jahren war. Und zum Zweiten geht es auch, heißt ja Porno 2.0, eigentlich den ganzen Utopien des Internet-Hypes der 90er Jahre hinterher. Damals sprach man ja vom Cybersex, also man träumte von einer Sexualität unabhängig von Zeit und Raum. Und auch unabhängig von menschlichen Körpern, also sexfrei von Körpern, von Geschlecht, von Rasse, von Ort. Und das ist, gab es viele Befreiungsfantasien und diese Ausstellung fragt anhand von oder stellt verschiedene künstlerische Positionen aus, die fragen, wie sieht es eigentlich damit aus? Gibt es diese Utopie noch? Wird sie gelebt? Gibt es vielleicht auch negative Entwicklungen in dem Bereich? Und die Ausstellung zeigt verschiedene Facetten, ohne dass es das umfassend tun könnte. Also ist bei der Vorbereitung der Ausstellung aufgefallen, dass das Thema einfach zu groß ist für so eine kleine Ausstellung in so einem kleinen Kunstraum. So werden dann verschiedene Facetten beleuchtet von, ja, einerseits noch diesem alten Traum. Es gibt ein queeres Indie-Porno-Festival, was die Ergebnisse ihrer Wettbewerbe dort präsentiert. Also es lädt alle ein, also Pornoleien sozusagen, eigene Pornofilme zu drehen und dort ihre Fantasien auszuleben, unabhängig von jeder Marginalisierung, könnte man jetzt sagen. Und es will damit auch subversiv die große Pornoindustrie unterlaufen. Es gibt aber auch sehr kritische Arbeiten. Also Deborah Kelly aus Australien verfolgt die Entwicklung einer zunehmenden Pornofizierung der Gesellschaft, wie sie das nennt, sehr skeptisch. Also und hat zum Beispiel eine Sammlung von Spams, also Penis Enlargement Spams, also Penisverlängerungs Massen-E-Mails, müsste man das jetzt übersetzen, gesammelt. Das hat sie einfach als ein Archiv, wo man dann quasi auch Idealbilder von Männlichkeit davon ablesen kann. Also eine immer verfügbare, ständig potente Männlichkeit, die natürlich auch noch den Größten haben muss. Gleichzeitig ist auch ein Bild der Kommerzialisierung dieser Männlichkeitsträume sozusagen. Das ist die eine Facette ihrer Arbeit. Die andere Facette ihrer Arbeit ist, dass sie dann doch sehr analog sozusagen und sehr intim zu Hause über ein mögliches neues Geschlechterverhältnis auch nachdenkt. Meditiert, könnte man sagen, in ihren Collagen. Denkt sie über zulässige Formen von Weiblichkeit und unzulässige Formen anhand der Haare zum Beispiel nach, was auch in der Ausstellung gezeigt wird, dann wiederum lustigerweise in kleinen digitalen Filmen, wo eben gezeigt wird, wo gelten Haare als attraktiv und wo gelten Haare bei Frauen als hässlich.
Ja, jetzt hast du schon eigentlich gleich zwei Fragen, die ich noch gar nicht gestellt hatte, mitbeantwortet. Mir ist aufgefallen, dass in der Ausstellung recht viele weibliche Künstlerinnen vertreten sind. War das Zufall oder war das vielleicht auch wichtig, weil es gerade da nochmal spezifische Perspektiven auf das Thema gibt?
Es war kein Zufall, aber es war wichtig für die Ausstellung. Also es sollte verschiedene Facetten vertreten sein. Ich denke, dass sich besonders auch Künstlerinnen mit den Formen von Geschlecht, in der es ja vor allem in der Ausstellung geht, mehr auseinandersetzen als Männer. Das liegt in der Tradition des Feminismus, ganz einfach nehme ich an. Mir war es wichtig, verschiedene Positionen zu zeigen. Es gibt eben auch zwei Künstler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Eine ältere Arbeit von John Tonkin, der sich in sehr frühen, aus dem Jahr 2000, das ist quasi jetzt schon ein medienhistorisches Erlebnis, dieses Kunstwerk nochmal nachzuvollziehen, auseinandersetzt mit dem Wunsch nach eigenen, den Körper besser zu machen. Also es ist ein Wunsch, den er schon zurückbezieht bis ins 19. Jahrhundert, als die Eugenik als Wissenschaft begründet wurde, wo man versuchte, durch Zucht der Menschenrasse, so muss man das in diesen Worten beschreiben, eine bessere Menschheit, einen neuen Menschen zu begründen. Es gibt es viele abgründige und bekannte Geschichten seitdem. Und findet sich natürlich auch in sowas wie Diskussionen um Samenbanken und Gentechnik heute wieder. Dass man, oder auch in Schönheitsindustrie, dass man irgendwie immer davon träumt, mit den Mitteln, die der Menschheit zur Verfügung stehen, irgendwie ein Ideal, ein gesellschaftliches Ideal von Menschen zu erreichen. Und über dieses Verhältnis zwischen Technik und Körper meditiert er quasi in recht einfachen Webanwendungen, wo dem User, das ist vielleicht dann das richtige Wort, angeboten wird, das eigene Gesicht als Repräsentant der Identität, als gültiger Repräsentant der Identität, so zu verändern, wie man es gerne hätte. Und gerade steht eben im DR20 an einer Wand so ein Archiv der Wünsche in Leipzig sozusagen. Da kann man sich ransetzen, kann ein Foto von sich machen, eintragen, was man sich wünscht zu sein und dann eben ein passendes Bild dazu erstellen.
Eine Frage hätte ich vielleicht noch bei den Filmen von Come to Cut. Gibt es ja auch, also zum Teil eher auf so einer reflexiven Ebene Blicke auf Pornografie, aber eben auch queere, selbstbestimmte Pornos. Mir geht es immer so ein bisschen so, es gibt ja seit ein paar Jahren, vor allen Dingen also in Leipzig vielleicht weniger, aber in Berlin gab es ja mehrere große Events der queeren Pornokultur und Festivals. Gab es da auch Überlegungen, dass das, also wie das eigentlich ist, so ein eigentlich sehr privates Medium, Pornos, in so einem öffentlichen Raum zu zeigen oder in so einem Ausstellungsraum zu zeigen?
Ja, ne, das ist vielleicht das, worum sich die Ausstellung unausgesprochen herumgestohlen hat, dass man eben Porno, was, wo man eigentlich nicht drüber spricht, also ich würde jetzt mal unterstellen, viele machen es oder sehen es zumindest an, macht man dann aber eher heimlich dann im Dunkeln oder zumindest noch im Dunkeln Porno-Kino. Aber hier wird eben mal über Porno gesprochen, reflektiert in einem hellen Ausstellungsraum und was auch für mich jetzt selber eine neue Erfahrung ist, was aber auch positive Effekte hat. Also dass man auf einmal anfängt eben gemeinsam, gerade diese Come-to-Cut-Pornos, die haben es ja relativ in sich, aber man beobachtet doch, dass sich die Leute nicht unbedingt schämen, sich diese Filme auch in der Ausstellung anzuschauen. Es entstehen dann Gespräche darüber, wie über eigene Erfahrungen trauen sich die Leute dann mal offen über das Thema Pornografie und das eigene Verhältnis zur Pornografie zu unterhalten und was sie vielleicht auch für Erfahrungen gemacht haben. Da habe ich jetzt eine ganze Reihe netter Geständnisse schon bekommen, die ich jetzt nicht erzählen werde, aber das ist quasi dieses Experiment dieser Ausstellung, quasi die Pornografie aus der Schmuddelecke herauszuholen, mal ins Licht einer Ausstellung zu stellen und wo man dann eben nicht einzeln, sondern auch in einer Gruppe das konsumieren kann in dem Sinne und eben auch darüber dann eben Gespräche entstehen. Wir hatten einen sehr schönen Vortrag von Gaia Novati von Come to Cut, die extra aus Berlin nach Leipzig gefahren ist, um das Independent Porno Festival vorzustellen. Und gerade sie durch ihre Person, die sie auch selbstbewusst über Pornografie gesprochen hat, auch selbstbewusst als Frau über das Verhältnis zu ihrem Körper gesprochen hat, hat sie eine Offenheit-Atmosphäre hergestellt, wo ich vorher Angst hatte, dass dieses Herumschleichen um das Tabu nicht funktioniert. Also dass man, weil beim Aufbau hat man dann auch schon erste Gespräche und gerade die Filme von diesen Teilnehmern des Wettbewerbes sind zum Teil, setzen sich über jedwede moralischen Grenzen hinweg. Und da gab es natürlich auch vorher Diskussionen, darf man sowas zeigen, ist es erlaubt, sowas zu sehen. Könnte sich nicht auch jemand berechtigterweise verletzt fühlen von dem Film, die man dort sieht? Und da fand ich dann die offene Atmosphäre bei der Eröffnung sehr nett, wo man sich eben darüber ausgetauscht wurde, nochmal neue Facetten, die man eben auch nicht kennen kann als bloßer Konsument der Filme, besprochen werden konnten.
Gut, super, danke.
Okay.
So, ich möchte jetzt euch noch die restlichen Künstler dieser Gruppenausstellung von Porno 2.0 vorstellen und fange an mit dem Künstler JLNDRR. Er antwortet auf die Flut pornografischer Bilder im Internet, indem er sie und ihre digitalen Eigenschaften mitsamt den Dateifehlern als Material nutzt, das er dann digital verfremdet. Gleichsam zerhackt sind sie zwar erkennbar pornografisch, dabei jedoch seltsam stillgelegt. Die Bildfolge The Hand First Person entwickelt Parallelen zwischen bildgewordenen männlichen Gewalt- und Sexfantasien. Dann ist dort noch zu sehen Sophie Lautrus. Ihre Serie Nude spielt in ihrer Bildsprache auf die bekannten Fotografien Nudes von Thomas Raff an, in denen er im Internet vorgefundene Pornobilder mittels numerischer Mittel veränderte. Die authentische Fotografie erscheint dann als künstlerisches Remake und Computerbild doppelt gefälscht, während die falschen Plastikkörper von Schaufensterpuppen lebendig wirken. In der für unser mediales Zeitalter typischen Unentwirrbarkeit von Echten und Falschen öffnet das Bild jeder Betrachterin und jeden Betrachter einen Raum für eigene Deutung und sexuelle Fantasien. Dann noch im Bunde sind Eva und Franco Mattes, aka 0100.org. Sie sind mit unkonventionellen Kommunikationstaktiken, vor allem bewussten Falschmeldungen und Lügen, die sie in öffentlichen Fern einschleusen, bekannt geworden. In der Internet-Fantasiewelt Second Life haben sie sechs Performance bekannter Künstlerinnen, wie unter anderem Joseph Beuys und Wally Export, wieder aufgeführt. Viele der Aktionskunstwerke aus dem 20. Jahrhundert basieren auf authentische Formen der Körpererfahrung wie Nacktheit und Schmerz. Körperliches Leid und Scham gibt es jedoch in der synthetischen Welt nicht. Als letztes möchte ich Ursula Biemann vorstellen. Ihr Writing Desire von 2000 ist ein 25-minütiger Video-Essay über das Verhältnis von Sprache und Körper, über das Entstehen von Begehren. Der schnell geschnittene Film verbindet das Schreiben als romantisches Begehren mit der Bedeutung elektronischer Kommunikation für die zunehmende Loslösung des Körpers von Sexualität und von kommerziellen Geschlechterbeziehungen. Dieser zunächst virtuelle Austausch im boomenden Online-Brautmarkt findet seine physische und geopolitische Entsprechung in der physischen Migrationsbewegung von Frauen aus der dritten in die erste Welt, also meistens aus Asien. Ja, Ursula Biemann ist eine Künstlerin, die ich ein bisschen näher vorstellen möchte, weil mir ihre Filme sehr gefallen. Sie ist 1955 geboren und studierte Kunst und kritische Theorie in Mexiko und in New York an der School of Visual Arts. Und im Rahmen des Whitney Independent Study Program in New York. Ihr Kunstschaffen und ihre Arbeit als Kuratorin konzentrieren sich auf Themen wie Geschlechterpolitik und Globalisierung vor dem Hintergrund von Migration, Freihandelszonen, virtueller Kommunikation und Grenzen. Dazu passt gut ihr Film Performing the Border. Das ist ein Video-Essay, der dokumentiert am Beispiel einer mexikanischen Grenzstadt, einem Zentrum der Hightech-Produktion, die Situation der dort beschäftigten Arbeiterinnen. Vor dem Hintergrund der raschen Industrialisierung, die Gesellschaftsstruktur verändert, wirft die Zunahme der Prostitution und eine ungeklärte Serie von Frauenmorden folgende Frage auf. Wie ist die Verknüpfung zwischen Massentechnologie und dem wahren Charakter des weiblichen Körpers? Anhand eigener Videoaufnahmen, Interviews mit Frauen, TV-Dokus und Polizeiberichten entsteht dadurch ein sehr vielschichtiges Bild der Grenze als diskursiver Raum, das sowohl die Überwachungsstrategien der Firmen als auch die Schaffung eigener alternativer Räume im Spannungsfeld zwischen weiblicher Subjektivität und Kapital beschreibt. Ja.
Ja, so viel zur Ausstellung Porno 2.0 in der Galerie D21 in der Dämmeringstraße in Lindenau. Wer jetzt dafür Interesse bekommen hat, die Ausstellung ist noch bis 14. Dezember dort zu sehen. Und als kleiner Lesetipp, dort gibt es auch noch einen Reader. In den Niederlanden hat es nämlich vor 3 Jahren ungefähr eine Konferenz auch zu einem ähnlichen Thema, eben zur Internetpornografie, gegeben. Da ist eine Publikation daraus entstanden, quasi ein ganzes Buch, das heißt Click Me, Lick Me in Net Porn Studies Reader. Und der kann dort auch in der D21 gegen Spende erworben werden. Wir bleiben bei unseren tollen Samplern. Weiter geht's mit einem Lied von Miko, eine Künstlerin, die ursprünglich aus Japan kam, heute in London lebt, mit dem Lied After Rain. Nächstes wollen wir noch euch eine Veranstaltungsreihe vorstellen, die gerade an der Uni läuft im Forschungsbereich Riskante Ordnungen. Dort gibt es die Veranstaltungsreihe Law and Culture. Zum Anliegen schreiben die Veranstalterinnen selber auf dem Flyer: In der Politik, Wirtschaft und Kultur, überall wirkt Recht. Themen wie Einwanderung, Geschlechterverhältnisse, das Verhältnis von Religion und Staat oder der Wandel von Familien- und Sozialpolitik sind durch Recht geregelt. Die Vortragsreihe Law and Culture wirft Schlaglichter auf Recht als soziales und politisches Phänomen und lädt zu interdisziplinären Diskussionen. Die Veranstaltungsreihe begann bereits im November, läuft aber noch bis Ende Januar mit einem recht dichten Programm. Ich glaube, es folgen noch 5 Vorträge. Einer davon ist nächsten Dienstag am 2.12. Dort wird Maria Wersing von der Uni Hildesheim zu dem Thema Recht und Geschlecht sprechen. Der Untertitel lautet: Homosexualität, Intersexualität und Transformation von Geschlechterrollen als Herausforderung für rechtlich fixierte Normalitätsvorstellungen. Das Ganze findet im Vortragsraum der Albertina am Dienstag, 2.12. um 20 Uhr statt. Weitere Themen, die noch folgen werden, sind die Familie als Leitbild für Rechtsetzung und Rechtspolitik, die Praxis staatlicher Ausländerverwaltung oder das deutsche Aufenthaltsrecht aus Perspektive von Migrantinnen. Das Ende der Reihe bildet am 27. Januar der Vortrag Disziplinierende Säkularität, Islam und Geschlecht unter liberaler Regierungsführung in Deutschland. Ja, schon recht anspruchsvolles Programm, bisschen leichten Zugang braucht man wahrscheinlich schon zu so sozialwissenschaftlichen Debatten über Recht, aber auch über Geschlechtervorstellungen und Migration und so weiter. Trotz all dem soll man sich, glaube ich, nicht abschrecken lassen. Gerade diese rechtliche Komponente ist nicht so, dass es tatsächlich erfordert, dass man irgendwie Detailwissen über Gesetze braucht. Wer sich dafür interessiert, das Veranstaltungsprogramm findet sich neben Flyern auch auf der Webseite der Universität www.uni-leipzig.de/tildeorder.
Und weiterhin möchten wir Miss Pepstein ankündigen, die ihre Sendung am Dienstag 20 Uhr hier auf Radio Blau hat. Und sie hat diesmal Freddy von Energy eingeladen und nennt ihre Sendung sozusagen Freddy mit Peppy oder so. Also es wird bestimmt ganz spannend. Zwei alte Radio-Ikonen am Mikro zu hören. Ja.
Okay. Refugee education number 2. Dash your curry like you're not in a hurry. Me come from New Delhi. Me nah got no worry. And if fuck with me, I gon' dash my curry. Me come from New Delhi. Me nah got no worry. And if you fuck with me, I gon' dash my curry. Me come from New Delhi. Me nah.
Ja, das Lied war jetzt irgendwie kürzer als gedacht. Hat noch 10 Sekunden angezeigt. Und jetzt hört ihr noch einen klitzekleinen Beitrag zum Thema Essen von Margaret Cho, The Fuck It Diet.
I think everybody should go on my diet. It's called The Fuck It Diet. And basically what it is if I want to eat something but it has a lot of fat or carbs, I just take a moment and I go within. And I say, fuck it. And I eat it, and I still die. Now you have to do it 6 times a day. And it works really well with the fuck that shit exercise program.
So, das war's für heute mit Tipkin, Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau. Ihr hört uns wieder in 4 Wochen am 27. Dezember, 18 bis 19 Uhr. Wie immer werden wir euch überraschen mit einem neuen Thema und beglücken euch mit einem letzten Lied vom neuen Sampler For Women No Crime von Liz Christine. Naja, es wird Zeit für Feierabend. Viel Spaß noch und schönen Abend. Tschüss.
Yeah.